Bevor wir starten, willst du wissen, wie du selbst oder deine Mitarbeitende zu dem Businesspartner werden, den das Business wirklich braucht? Also zum Black Belt in Finance Business Partnering? Dann schau in die Shownotes. Und jetzt zum Podcast.
Der Businesspartner, wie er heute da ist, der Finanzler, hat einen viel größeren Benefit, wenn er unterwegs ist, mit den Leuten redet, die verschiedenen Abteilungen zusammenbringt, abteilungsübergreifendes Arbeiten und das löst, weil dann hast du was geschafft. Der Rest ist alles ein Beiwerk, aber das Hauptsächliche muss sein, die Kommunikation, die Teamarbeit, übergreifend über alle Abteilungen. Da meine ich jetzt nicht nur hier im Hochhaus sitzen und sagen, so, ich arbeite mit dem Management, sondern das ist sicherlich nicht das Geeignete, muss man sagen. Ja.
Willkommen bei Mendel Talks Finance, dem Podcast für die Finanzwelt, präsentiert von Viktor Mendel, der strategischen Managementberatung für Excellence in Finance.
Lieber Lars, herzlich willkommen in der heutigen Podcast-Folge. Wir haben heute ein sehr, sehr cooles Thema dabei, das mich besonders freut und vor allem, dass du hier als Gast dabei bist. Bevor wir aber loslegen, würde ich dich natürlich gerne bitten zu sagen, wer bist du, was machst du und wofür bist du so richtig Feuer und Flamme?
Ja, lieber Viktor, ich danke auch recht herzlich. Nach langer Zeit haben wir es geschafft, umso mehr die Freude. Zu mir, Lars, komme eigentlich aus der Wirtschaftsprüfung, habe dann auch in der Zeit lang dort gearbeitet bei PwC, KPMG, erst in Deutschland, dann in Österreich, dann über Umwege im Beteiligungscontrolling, Südafrika gearbeitet, zurück nach Deutschland, jahrelang in der Beratung gewesen, alle Themen in so einem Finanzbereich, die man so machen kann in Europa, kleine, große Firmen betreut, Restrukturierung, IFRS-Conversion, Prozessthemen, Risikomanagement-Themen und dann in die freie Wirtschaft gegangen, erst in die Dienstleistungsbranche, Staffing-Industrie, dann kompletter Wechsel in die Industrie, Wärmebehandlung, bis hin zu Pharma, Agrar, Chemie, mittelständisch wirklich dann auch Konzernstrukturen, Maschinenbau als jetzt in der, ich sag mal, IT-Branche unterwegs. Und was mich begeistert ist, wirklich einen Mehrwert zu schaffen, sei es Turnaround, sei es Growth oder bei den Build-Themen und im Grunde die Firmen voranzubringen, ne? In jeder Situation sozusagen den Businesspartner stellen zu dürfen, ne? Und das Finanzthema zu transferieren in andere Bereiche. Und wenn man dann kommt und irgendwann sieht, man hat was geschafft, dann macht das Spaß.
Ja, ja, ja. Das ist ein wahnsinniger Lebenslauf, was du rumgekommen bist, sei das kulturell, aber auch firmen- und themenspezifisch mega gut. Und das ist auch das spannende Thema für heute, ne? Also wie schafft man das, wenn man so viel rumkommt, trotzdem sehr schnell sich das Business-Know-how anzueignen, weil ich glaube, da sind wir uns schnell einig, dass das der Schlüssel ist, um Mehrwert zu erzielen. Also wie schaffen wir als Finanzler uns schnell in die Themen einzuarbeiten, schnell ins Business einzuarbeiten, um auch wirklich schnell in Wirkung zu gehen und Wirkung zu erzielen?
Genau, ich glaube, da hilft die Kombination, wo ich mal bei PwC war, gab es einen schönen Satz, Understand the Client's Business, das war übertragbar auf alles. Also erstmal das Geschäftsmodell verstehen des Unternehmens, wenn man reinkommt. Mhm. Erstmal auf der Vogelperspektive, ohne jetzt tief reinzugehen, zu schauen, womit verdient das Unternehmen Geld? Was ist die Strategie? Das meiste sogar von den Leuten vor Ort gar nicht so klar beantwortbar, mhm. So schön waagerecht steht. Dann runterzubrechen, was sind die wertschöpfenden Tätigkeiten, womit wird wirklich Geld verdient oder verbrannt? Und dann kann man in die Details reingehen und tiefer schauen. Es hängt natürlich auch ein bisschen davon ab, was habe ich für ein Unternehmen gerade da stehen. Die Branche, ist es im Restrukturierungsfall, Turnaround oder Buy and Build. Aber vom Grobkonzept kann man damit erstmal anfangen.
Okay, also das heißt, womit verdiene ich Geld? Wo verliere ich Geld? Das sind wahrscheinlich so das obere und das untere Ende der Wertschöpfungskette vielleicht auch.
Genau.
Strategie, ja, so wie du sagst, ich meine, das ist manchmal leichter gesagt, aber wenn man so in etablierte Unternehmen reingeht, dann ist so der Klassiker, ja, das macht man halt so, weil es halt immer schon gemacht hat und das war vielleicht auch ganz gut immer so oder auch nicht, aber Strategie ist nicht immer zu erkennen, oder?
Das ist ein ganz wichtiger Punkt, der mir so auffällt. Wenn ich mal verschiedene, gerade Management, sitzen habe, und das ist auch ganz spannend, und dann fragst du verschiedene Leute, auch mal Mitarbeiter, ich finde es auch ganz spannend, du kommst mal rein, sprichst mit der Basis erstmal. Wirklich mal verstehen, wovon leben die. Weil die schaffen eigentlich den Mehrwert. Das Management sitzt oben, okay, gibt die Ideen vor idealerweise. Die Basis zu fragen, was macht ihr, wie versteht ihr die Firma, wo sind die Risiken und Schwächen und dann mit dem Management zu reden und haben die gleiche Sichtweise auf wirklich die Wertschöpfung und auf die Strategiethemen. Ich sag mal, simpel gesagt, umfassendes Wertsteigerungskonzept. Wie würdet ihr das umsetzen? Und hast du hoffentlich idealerweise die gleiche Strategie oder Ideen, wie man es optimieren kann. Aber wenn die gar nicht klar ist, dann hast du schon ein Thema, wo du sagst, wisst ihr überhaupt, was ihr machen wollt? Ne?
Gibt es überhaupt eine gemeinsame Ausrichtung, oder?
Die muss es auch gar nicht geben. Das ist ja gut, wenn man keinen kompletten Konsens hat, sondern laufen alle in die gleiche Richtung. Es kann ruhig ein Diskurs sein. Aber letztendlich muss man dann sagen, in welche Geschäftsbereiche stecke ich mein Geld? Was will ich machen? Wo will ich langfristig hin? Das ist auch komplett okay, wenn man irgendwann, man muss sich auch eingestehen, das war vielleicht der falsche Weg. Das ist, glaube ich, jetzt in der Transformationsphase viel wichtiger. Natürlich kann es nicht alles beeinflussen. Zum Beispiel E-Autos. Dann gibt es ja als Zulieferer Plangrößen, gibst du vor, baust einen Produktionsbereich auf, hoffst darauf, dass die OEMs wirklich die Plangrößen vorstellen. Die Automobilhersteller sagen, wunderbar, das nehme ich ab. Nur wenn die irgendwann sagen, nicht mehr, dann hängst du da. Und dann muss ich möglicherweise einen Plan B immer am Tisch haben, in meiner Schublade, zu sagen, so wie steuere ich dann um? Und das ist, glaube ich, ganz wichtig.
Super. Okay, aber erst einmal von vorne, der Finanzler. Der kommt in ein Unternehmen und wir haben festgehalten, womit verdient das Unternehmen Geld? Wo verbrennt das vielleicht Geld? Was ist die Strategie? Nehmen wir mal dieser Dreiklang so als eins der wichtigsten Themen, worauf man als erstes schauen muss, wenn man als Finanzler, wo man Mehrwert erzielen will, einfach mal drauf schauen soll. Okay, das war's, haben wir geklärt. Lass uns über das Wie reden. Wie gehen wir daran?
Klar, als Finanzler bist du natürlich prädestiniert, erstmal in Bilanzen zu schauen. Guckst du dann die Bilanzen GNV an, guckst natürlich auch, was habe ich da an toxischen Sachen drin, wenn die Forderungen, also DSO, DPO oder DIO dann irgendwo sich nicht wirklich im Verhältnis zur Bilanz sauber bewegen. Hinterfragen der Gründe, zum Beispiel beim Unternehmen, das ein Lager hat, auch was liegen da für Altwarenbestände rum? Sind die richtig bewertet worden? Da macht man sich auch was vor. Klassiker sicher im Forderungsbereich, ganz ehrlich, gibt es immer 1000 Ausflüchte. Das so oft ein Unternehmen erlebt, kommst du rein, hast einen riesen Forderungsbestand. Es gibt immer wahnsinnig viele Ideen, warum klappt das nicht, warum ich das Geld nicht holen kann. Ausnahme 1, 2, 3, also keine gelebten Prozesse. Und da ist der Finance Business Partner, der Finanzer sicherlich der Orchestrierer, würde ich sagen, nicht nur der Businesspartner, sondern auch der Orchestrierer, der Stratege, wo er das Ganze optimieren muss, sich die verschiedenen Parteien einmal am Tisch holt, weil es ist schön, wenn du einen Prozess niedergeschrieben hast, wenn er nicht gelebt wird, in der Praxis da ist, dann bringt es nichts am Ende des Jahres zu sagen, ich bereinige es auf eine harte Weise, sondern es muss ja auch für die Zukunft idealerweise überlaufen. Und das ist, glaube ich, der Kernpunkt, neben der Bilanz zu schauen, auch hey, wie ist meine Segmentstruktur aufgebaut, was sind Themen, die also bewegen, welche Richtung auch immer, ob gut oder schlecht. Und Investitionen, die uns da jetzt als auch in der Zukunft bewegt haben, die vielleicht auch faktisch einfach nicht gut sind, ne? Was man auch teilweise sagt. Und dann sagen, ja, gibt es einen Grund dafür? Sind die noch rettbar oder muss ich wirklich den Stecker ziehen?
Du hast es fast beiläufig gesagt, weil es für dich vielleicht so selbstverständlich ist, das Thema kommunizieren. Also klar ist, der Finanzler muss Finance-Know-how haben und Bilanzen, G&V und alle Themen lesen können. Aber auch, was du gesagt hast, er muss auch mal raus und reden. Er muss gelebte Prozesse verstehen und nicht nur den niedergeschriebenen. Und das geht nur, indem er fragt und versucht, da zu verstehen. Also ich glaube, das Thema Kommunikation, was für dich jetzt so selbstverständlich ist, weil du eben so viel gesehen hast und so viel und so schnell dich einarbeiten musstest, habe ich das Gefühl, manchmal wird vernachlässigt. Also ich meine, die wahre Wahrheit ist nicht nur in den Zahlen zu sehen, oder?
Das ist das, ich glaube, noch das Allerwichtigste. Die Kernreife, vielleicht auch für mich, wo ich dich sagen, der Finanzler wird gesehen als jemand, der im Büro sitzt und abarbeitet. Das ist wichtig, das ist das Rüstzeug. Aber viel wichtiger ist, glaube ich, wenn man ein Businesspartner, ein Stratege werden will und sich weiterentwickeln will und dem Unternehmen einen Mehrwert, ist genau das Gegenteil der Fall. Geh raus, sprich mit allen, überall. Sei es, geh mal ins Lager rein, sprich mit den Leuten, dann siehst du auch mal, hey, da sind Themen, Prozesse laufen nicht, wir haben da Schwachstellen. Sprich mit dem Verkauf. Warum sind zum Beispiel, ist ja meistens ein Pareto-Prinzip, die Großkunden machen den Großteil aus. Aber was ist mit den ganzen Themen Altkunden? Warum werden die nicht angegangen? Kann ich Lost Customers wieder reaktivieren? Da kannst du, also mit denen Konzepte zu entwickeln. Also ich glaube, der Businesspartner, wie er heute da ist, der Finanzler, hat einen viel größeren Benefit, wenn er unterwegs ist, mit den Leuten redet, die verschiedenen Abteilungen zusammenbringt, abteilungsübergreifendes Arbeiten und das löst, weil dann hast du was geschafft. Der Rest ist alles ein Beiwerk, aber das Hauptsächliche muss sein, die Kommunikation, die Teamarbeit, übergreifend über alle Abteilungen. Da meine ich jetzt nicht nur hier im Hochhaus sitzen und sagen, so, ich arbeite mit dem Management, sondern das ist sicherlich nicht das Geeignete, muss man sagen.
Ja, also raus in das Business.
Total, total. Und über alle Ebenen miteinander reden, genau. Also es kann schon so, ich gebe mir mal ein Beispiel, es kann ganz, ganz witzige Sachen sein. Du hast ein Großunternehmen und gehst durch die Gegend, fragst, warum klappt etwas nicht? Warum ist die Lead-Time verzögert? Mein Unternehmen hat 2 Jahre bei Lead-Time und dann war es irgendwann 5 Jahre. Pro Monat Verspätung hast du 0,5 Vertragsstrafe. Es waren Millionenwerte.
Wahnsinn.
Es war ein großer Standort. Es kam raus, die Sachen, die dafür nötig waren, die waren nicht mehr auffindbar. Die kamen also im Lager rein oder im Posteingang rein, wurden in Halle 1, dann wieder Halle 2. Niemand hat verstanden, es waren essentielle Sachen zur Produktion. Das heißt, so welche Dinge. Und dann gehst du mit denen auch wirklich mal hin. Das hat, kannst du sagen, es hat nichts mit Finanzen zu tun, aber schon. Reingehen, ich helfe euch, nehme euch an die Hand und optimiere das. Oder es wurde mal nicht gewogen, eine Maschine, die ist nach Rotterdam gegangen, wurde nicht richtig gewogen vor Ort, 6 Tonnen Unterschied, ging wieder zurück. Und dann so welche Dinge zu lösen, auch dann, was ist der Finanzhintergrund, da zu bewerten, ist die Percentage of Completion fein. Was schlummern da für Risiken? Das kannst du nur bewerten, wirklich durchzugehen durch die einzelne Projektstruktur und diese ganzen einzelnen Felder zu kategorisieren. Und das sind zum Beispiel, das schaffst du aber nicht von deinem Schreibtisch aus, sondern wirklich durch Reden, Bewerten der Risiken und klar dann adressieren. Risikobewertung und dann auch zu sagen, wie können wir es in Zukunft ändern. Dann hast du, glaube ich, echt einen Benefit geschafft.
Jetzt ist es aber so, vor allem am Anfang, wenn man in ein Unternehmen reingeht, und das habe ich früher erlebt und erlebe das jetzt natürlich auch, dass viele sagen, ja, aber unser Business ist schon besonders. Unser Business ist auch kompliziert und so. Und dann tun die sich auch sehr schwer, das zu erklären. Wie kann man da vorgehen und, ja, ich sag mal, wie bei so einer Zwiebel sich doch zum Kern dann reinschälen? Wie geht das bei einem scheinbar komplexen Business? Und jetzt kommt Werbung. Gerade in wachstumsstarken Mittelständlern, bei Buy und Build oder im Private Equity Umfeld, muss Reporting schnell funktionieren. Doch oft fehlt genau das: belastbare Transparenz, saubere Konsolidierung und ein Reporting, das Investoren, Banken und Beiräte überzeugt. Die Financial Management Suite von Lawyers BI ist dafür gemacht. Als Reporting as a Service verbindet Lawyers BI Tool und Finance Know-how in einer Lösung. Schnell, live, modular erweiterbar und sofort einsatzbereit. Ideal für CFOs, Controller und auch für Interim Manager, die in kurzer Zeit klare Strukturen und investorenfähiges Reporting schaffen müssen. Werbung Ende.
Genau, das nimmt jeder für sich in Anspruch und in der Tat hat jede Branche ihre Besonderheiten. Aber genau das abzuschöpfen, zu sagen, ich gehe von der Vogelperspektive rein, verstehe das Geschäftsmodell, verstehe die Werttreiber und dann kann ich die Detailarbeit kommt darunter. Aber du hast Nuancen sicherlich. Im Pharmabereich hast du einen Zeiterklipsungstest, Fabrikterklipsungstest. Im Chemiebereich hast du die Wertschöpfung, steckst du ja mal 700 bis 1,2 Milliarden da ein Produkt rein. Aber vom Prinzip her, wenn du die einzeln hast, ist es immer noch Finanzen. Du hast einen Wertschöpfungsstrom über Prozesse und den gilt es aufzugliedern. Und diese Nuancen, die sind dann am Anfang vielleicht kurz erwähnenswert. Die spielen da rein, aber das macht jetzt keine besonderen Themen aus, die so wahnsinnig anders sind. Wenn man es einmal gegriffen hat, dann ist es auch wieder einfach. Und sonst reicht Bewertungsfragen im Finanzbereich, aber schlussendlich, jeder denkt, er ist so speziell, und das ist auch der Klassiker, dass du dahingehend dein ERP-System so customized, over-customized, dass es keiner mehr versteht. Also keep it simple ist, glaube ich, der Punkt. Reingehen, fragen, verstehen, was die Details sind, und dann ist es überall gleich. Dann ist nur noch die Frage, wo bewege ich mich, auf welchem Level? Ist es Growth, Buying, Build, Turnaround, Restrukturierung? Und dann hast du es eigentlich recht klar. Letztendlich zählt Cash is King, ne?
Genau. Ich glaube auch, das ist auch ein Riesenvorteil bei uns Finanzlern, dass allein durch die Logik und durch die Zahlen sich führen zu lassen, aber trotzdem natürlich mit den Menschen reden und das Business zu verstehen, aber dass dieser rote Faden, der sich durch die Zahlen zieht, uns eigentlich schon hilft, auch tief ins Geschäftsverständnis einfach reinzugehen.
Ja, genau, ne? Ich glaube, der Job des Finanzlers hat sich sehr geändert. Von der alten Sicht, der ist wirklich jemand, der Zahlenlieferant ist, zu jemandem, der den maßgeblich, wiederholt es jetzt mehrmals, Businesspartner, Stratege, der Orchestrierer ist. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass die Rolle verstanden wird, angenommen wird, weil gerade in diesen Zeiten, wo du sehr viel Turbulenzen, Veränderungen hast, ist das eine der wichtigsten Funktionen, die man gar nicht überbewerten kann. Bedingt aber auch, dass man dessen annimmt, bereit ist, vielleicht von der alten Rolle des jemanden, der am Tisch ist, rauszugehen, kommunizieren, zu verhandeln, Verträge zu verhandeln, sich wirklich aktiv einzumischen, zu sagen, das ist nicht gut, da gehe ich ran, in die Schmerzstellen auch wirklich reinzugehen. Aber auch beide Seiten, sei es mal den Vertriebler zu challengen, sei es den Einkaufsleiter zu challengen, sei es das Management zu unterfragen, ist das eine gute Entscheidung gewesen? Weil viele halten ja an ihren alten Themen fest, die wollen ja gar nicht, sag ich mal, misslungene Investitionen oder M&A-Transaktionen korrigieren. Und da ist der Finanzler derjenige, der eigentlich reingehen muss und das challengen muss, mit klaren Zahlen unterlegen, sagen, das ist ein Abwertungsrisiko und auch schlussendlich keine gute Investition gewesen. Und ich glaube, da sind wir immens wichtig als Partner einfach.
Ja, total. Und du hast jetzt schon ein paar Mal das Wort orchestrieren gesagt. Lass uns das nochmal aufgreifen. Ich denke, dass dadurch, dass der Finanzler natürlich irgendwann mal die Prozesssicht verstanden hat und die Zahlenflüsse und die Wertströme verstanden hat, ist er natürlich in der Lage, Parteien miteinander ja zu vernetzen, zu orchestrieren, so wie du sagst, die vielleicht klassischerweise doch in ihren Silos bisher irgendwie gefangen waren. Das ist doch der Punkt, oder? Oder siehst du da noch andere Ansatzpunkte?
Das ist total der Punkt. Und ich glaube, in einer Zeit, wo viele im Homeoffice arbeiten, diese Brücke zu schlagen über die Ferne, also nicht nur Home, also das ist ja auch den Trend, Shared Service Center habe ich auch mal diverse aufgebaut, weltweit, also über Entfernung zu arbeiten, mit Veränderungsprozessen, neue ERP-Systeme einzubauen, ist auch nur, das wird ja mal verstanden, wie das ein Finance-Thema, ERP-Prozess. Klar, letztendlich, eine Kollegin hat es mal schön gesagt, überall, wo eine Finanzzahl dran steht, ist nicht nur Finanzen. Nein, letztendlich ist das der Weg dahin. Aber alle sind beteiligt. Ich glaube, das muss in die Köpfe auch rein. Wie setze ich einen Forderungsprozess auf? Wie nehme ich das Lager? Der Ausfluss in Finanzen, aber alle an den Tisch zu kriegen und das idealerweise zu managen über den Finanzler, der genau das sagt, Leute, das ist Seite A, Seite B und wie kriegen wir das optimiert? Das ist irrsinnig wichtig. Ne? Und das bedingt aber auch den psychologischen Verhandlungsaspekt, der in die Rolle mehr rein muss. Ich glaube nur, die Zahlenwelt wird irgendwann aussterben. Es wird die Frage, wie weit der Job des Finanzlers aussterben wird. Das kann bedingt sein, aber muss die Zusatzbenefits, die psychologische Grundlage, Verhandlungsgrundlage sicherlich da sich aneignen, um da einfach sich selber als Hauptakteur, würde ich fast sagen, Unternehmen zu verstehen.
Ne? Ja, ich glaube, gerade dieser Aspekt, sich als Hauptakteur im Unternehmen, sag mal, zu sehen, das ist dann die Perspektive, wo Finance sich auch in dieses Spiel bringen muss, oder? Die müssen auch selber raus, vielleicht aus ihrem Schatten da sein und sagen, hey, wir sind in der Lage, das Business von vorne bis hinten zu verstehen und wir können diese Rolle des Orchestrierens übernehmen. Und das kann vielleicht sogar so weit gehen, wenn es in einem Unternehmen, ich sag mal, die Wertströme, so an dem Beispiel, was du gerade erklärt hast, ne, vorher mit der Logistik, also wenn da irgendwas klemmt, wenn da Sachen unklar sind, dann ist es doch eigentlich Finance als Businesspartner installiert, also die mit einem tiefen Businessverständnis, die einzusetzen, gezielt einzusetzen, um solche Themen einfach mal ja transparent zu machen und nachher dann auch zu lösen.
Richtig, exakt, genau. Ne? Und dass es nicht nur einsetzen klingt, als müssen die getrieben werden. Man muss selber der Treiber sein, glaube ich. Eine Eigenmotivation rauszugehen und dann in Sichtbarkeit zu treten, um das voranzubringen. Also ich glaube, man muss diese Idee, angestoppt zu werden, so sinngemäß, die darf gar nicht da sein. Man muss aktiv direkt am ersten Tag reinkommen. Zuhören ist wichtig mit allen Bereichen. Danach aktiv werden, zu sagen, wie gehe ich die Themen an. Sich so inhaltlich so ein kleines Maßnahmenpaket zu machen, niederzuschreiben, ein bisschen zu kondensieren vielleicht und sagen, hey, ich schnapp das nicht. Ich glaube, das nehmen die Leute auch gerne an. Sei es, nochmal, in welcher Phase auch immer das nehmen ist, Growth-Phase, haben die Leute auch das Thema, meistens ein Bottleneck da, weil dann die Leute überschwemmt werden, Restrukturierung genauso. Da muss man aufschauen, dass viele wahrscheinlich zu viele Themen auf dem Tisch haben, aber da kann der Finanzler wunderbar sagen, so, ich habe das idealerweise schon mal woanders erlebt, gesehen, ich kann dir an die Hand gehen und kann Effizienzen schaffen durch neue Prozesse, die Vorschläge machen, was man anders machen kann und dich an die Hand nehmen. Und ich glaube, das ist total wichtig. Letztendlich sieht man, wo es hakt, auch im Monatsabschlussprozess. Das hakt dadurch, dass die abteilungsübergreifende Zusammenarbeit vielleicht nicht ideal ist. Deshalb ist der Finanzler der Taktgeber, würde ich sagen, um das zu optimieren.
Ja, das heißt, das Finance, haben wir gerade nochmal gesagt, aber vielleicht nochmal zusammenfassend, Finance kann mehr als ein sauberes Reporting und Budgetierungsprozess vielleicht vorantreiben oder als Governance-Institution sein. Finance kann tatsächlich Business auch zusammenbringen und Schwachstellen dann auch ausbügeln. Ne?
Genau, es muss es sein, weil die Rolle des alten Finanzlers, wenn man sich darauf beschränkt, wäre es fatal. In einer so schnell sich ändernden Welt mit diesen ganzen Themen ist es maximal wichtig, weil sonst würde ich fast sagen, ja, es ist redundant geworden, das alte Finanzlerbild, so weh es tut, das Abarbeiten wird einfach nicht mehr gefragt sein. Tut weh, aber ist die Wahrheit, ne? Und deshalb ist es ganz wichtig, sich da weiterzuentwickeln.
Jetzt haben wir ja eingangs, Lars, gesagt, dass, sagen wir mal so, in der ersten Zeit eines Controllers, eines Finanzlers natürlich sehr wichtig ist, sich durch die Zahlen, durch die Bilanzen, durch die G&Vs durchzuwühlen, um einfach mal das Business zu verstehen. Jetzt gibt es aber durchaus Situationen, wo die Zahlen nicht wirklich das Business widerspiegeln, wo vielleicht Kennzahlen, Dashboards da sind, die vielleicht nicht tatsächlich das steuern, was gesteuert werden muss. Also diese Diskrepanz gibt es ja schon auch durchaus und deswegen ist nicht immer das, was man glaubt, in den Zahlen zu sehen, auch businessrelevant? Und dann kann natürlich sehr schnell auch ein falsches Businessverständnis zustande kommen, oder? Wie kann man dem entgegenkommen?
Exakt. Ich glaube, und das ist auch der Startpunkt deiner Eingangsfrage, wenn man reinkommt, ist, glaube ich, der erste Punkt zu fragen, was ist bisher existent? Neben der Bilanz und G&V ist alles schön, zu fragen, was habt ihr für Reports? Weil ich glaube, der Hauptpunkt ist, man macht vieles aus Gewohnheitssachen. Es werden also Berichte verschickt. Das ist ein Zahlenwerk, das hast du ja auch schon oft in einem Podcast gesagt, die null Benefit haben dahingehend, es guckt sich keiner an, die werden gelöscht, sind 5000 Zeilen lang, aber die bringen gar nicht auf die Essenz, was ich eigentlich damit zum Ausdruck bringen will. Was will ich steuern? Was will ich da machen? Letztendlich ist sowieso ein Bericht immer vergangenheitsorientiert, aber dann der Benefit ist erst dann da, wenn ich sage, ich hinterfrage alle meine Berichtsstrukturen, überlege mir, in welche Richtung ich eigentlich gehen will, in welchem Unternehmensstadium bin ich gerade, wie gesagt, nochmal Restrukturierung, Turnaround, Buy and Build oder auch Restrukturierung, mache ich nach so einem Growth-Szenario und dann kann ich sagen, was brauche ich konkret an Berichten, für welchen Adressaten, was soll der Mehrwert davon sein und dann noch idealerweise, ein Bericht ist erst dann gut, wenn er aus Finanzperspektive unterstreicht, was ist die Maßnahme dahinter, ne? Dann bringt es mir was, alles andere ist in einer Welt, wo wir uns gegenseitig Teams-Nachrichten und Mails bis zum Anschlag schreiben. Ich hatte mal eine Firma, da hatte ich, das war links USA, rechts Australien, dazwischen alle Länder, hatte ich 600 E-Mails am Montag.
Oh mein Gott.
Das ehrlicherweise, dann liest du die ganzen gar nicht mehr. Dann gehst du, man weiß ja eh, man liest so eine Mail, auch wenn sie nur kurz kommt, so 5 Minuten, konzentriert man sich darauf. Wenn du dann aber noch Quatsch-Sachen hast, Reports, die nichts bringen, dann sind die vergebene Liebesmühe. Also ganz klar, ich sag mal Fokus. Was will ich haben? Mit welchen Berichten will ich mein Unternehmen steuern? Dann aber auch ganz klar sagen, nicht nur den Bericht haben, sondern eine Essenz daraus. Was ist die Maßnahme? Ne? Und dann hat es eigentlich einen wirklichen Benefit. Und verstehen alle den Bericht? Ich meine, das ist das Nächste. Das ist wieder der Anfangspunkt. Du kennst wahrscheinlich genauso. Du hast den Vertrieb, der hat seine eigenen Zahlen. Das ist immer schön Bruttoumsatz. Dann gibt es irgendwann den Nettoumsatz, der kommt vom Finanzbereich. Da wird immer gesagt, was ist denn jetzt das Richtige? Das ist ein Beispiel. Da gibt es tausend andere Beispiele. KPIs in jeder Richtung. Und glaube, auch da wieder, so einfach das klingt, das Verständnis, das gemeinsame Verständnis, mit welchen KPIs steuere ich, was ist die Grundlage, wo kommt es her und auf was einige ich mich dann? Das hast du nochmal auch da, fast in jeder Firma, das ist spannend. Egal, wo ich hingehe, ist eigentlich immer dieselben Themen. Umsatzseite geht schon los. Und wenn ich das nicht auflieder und klar mache, dann brauche ich mir über die Zukunft gar keine Gedanken zu machen, weil ich die Kernlogik gar nicht dahinter verstehe. Also es ist
wirklich essentiell. Das heißt, da kommen wir aber eigentlich wieder zu dem, was wir am Anfang gesagt haben. Wenn wir erkennen wollen, dass ob die Zahlen tatsächlich das Geschäft widerspiegeln oder ob sie auch gebraucht werden, die Zahlen, die Dashboards, die Berichte und so weiter, muss man genau das machen, was du am Anfang auch gesagt hast. Also erstmal das Zahlenwerk natürlich verstehen und dann mit dem Zeug rausgehen und sagen, okay, wie ist die Realität? Wer außer mir schaut sich die Zahlen an? In welcher Form? Wie werden sie gebraucht? Wie werden sie gesteuert? Und dann sieht man, glaube ich, auch sehr schnell, ist das Berichtswesen, was ich aufgesetzt habe, tatsächlich businessrelevant, ne?
Absolut, total. Und ich glaube, das ist der Knackpunkt in den meisten Firmen. Da muss man immer ehrlich mit sich sein. Das ist der, auch das wieder Veränderungsprozess. Bin ich bereit, Veränderungen anzunehmen? Natürlich kommt man als Externer mal rein, wird eh erstmal kritisch beäugt und dann kommt er noch an, will Dinge ändern und idealerweise Berichte verändern. Das ist die harte Realität, weil wenn man das nicht macht, dann ist man im Zustand gefangen der Vergangenheit und kann gar nicht gegensteuern. Da habe ich vielleicht alte Berichte, halbes Jahr, 9 Monate, ich weiß gar nicht, was meine Cash-Burn-Rate ist, wie meine Vertriebsorganisation zu steuern ist, und das wäre fatal. Ne? Also muss man einfach klar annehmen, aber auch miteinander reden, klar auf den Punkt sagen, so, weißt du was, das sind die falschen Themen, lass es komplett von Scratch neu machen und dann ist auch der richtige Ansatz da. Ne?
Ich glaube, das ist auch eine der wichtigsten Aufgaben, wenn ein Finanzexperte in ein Unternehmen eintritt, dass entweder ausgesprochen oder unausgesprochen, dass die Erwartungshaltung ist, der soll sich das kritisch anschauen. Der soll verstehen und aufzeigen, wo wir vielleicht betriebsblind geworden sind, wo wir vielleicht Sachen haben, die mittlerweile keine Relevanz mehr haben, die vielleicht ihre Berechtigung hatten in der Vergangenheit, aber die heute keine Relevanz sind. Ne? Also ich glaube, das dürfen gerade Finanzexperten, die vielleicht eine Position wechseln oder Karriere machen, das dürfen die nicht unterschätzen, dass das einer der Joker von denen ist, kritisch zu hinterfragen, Status quo.
Da hilft natürlich, ob es gewollt ist oder nicht, diverse Wechsel durch den Branchen, ein Verständnis, wo man sagt, ich habe mal verschiedene Abläufe gesehen, verschiedene Strukturen gesehen. Ich habe manche Spiegelungen bekommen von verschiedenen Personalern, verschiedenen Geschäftsführern, die sagten, wir haben gerade das Thema Industrien ändern sich, Energiewirtschaft, Automotive entlassen viele C-Level-Stabstellen, Leiter. Und die haben jetzt 30 Jahre das selber gesehen, übertrieben gesagt. Und die kommen rein und haben genau das nicht, was du sagst. Jetzt ohne Kritik, die haben auch einen super Erfahrungsschatz. Aber die haben halt dieses Silo-Denken. Und ich habe mir es nicht immer ausgesucht, aber es hilft natürlich, wenn du viel gesehen hast, viel erlebt hast. Und dann hast du per se einen Anspruch, du musst schnell liefern, du musst schnell verstehen und bist auch nicht so in diesem alten Trakt gefangen.
Ja, du kannst auch natürlich neue Perspektiven reinbringen, die vielleicht sonst keine in der Branche hat. Aber du hast es irgendwo gesehen und kannst den Transfer dann machen.
Richtig, genau. Ne? Das argumentiert dann auch mal die Kosten wahrscheinlich, wenn jemand reinkommt und sagt, hey, ich bin Interim, ich koste Geld. Ja, aber der kann dir schnell einen Benefit bringen. Ne?
Ja, genau, genau. Seite, ne? Ja. Jetzt hast du gerade schon gesagt, wenn der Finanzler oder Controller oder wer auch immer reinkommt in neue Unternehmen, Sachen sieht, die vielleicht anders gemacht werden sollten, dann muss er, ich nenne mal ein großes Wort, eine Transformation anstoßen. Das muss nicht jedes Mal eine große Transformation sein, aber letztendlich muss er Sachen verändern, die bisher vielleicht über Jahre oder Jahrzehnte Bestand hatten und vielleicht auch seine Berechtigung hatten, ihre Berechtigung hatten. Wie geht man mit dieser Psychologie vielleicht um, mit diesen Veränderungen, die vielleicht nicht jeder positiv aufgreift? Wie kann da der Finanzler mit Fingerspitzengefühl da vielleicht das eine oder andere dann doch zum Erfolg bringen?
Ich glaube, primär hängt es erstmal davon ab, was du für eine Situation vorfindest. Wenn du einen Restrukturierungsstatus hast, der auch kurz vor knapp ist, ich sag mal IDW S6, S11 Thema, dann musst du natürlich schneller handeln. Da muss man ganz klar sagen, ja. Die Kernthemen ist klar und dann muss ich auch schneller agieren. Muss ich sagen, ein konkretes Maßnahmenpaket, das idealerweise identifiziert ist, durchleben, agieren, Kostentreiber und das auch gar nicht groß zu diskutieren. Und natürlich musste man sagen, Leute, der Sinn des Ganzen, weil letztendlich sehen die Mitarbeiter, eine schnelle Reaktion ist erforderlich, aber du musst denen erstmal verkaufen. Beispiel, ich habe es mal in einem Unternehmen gehabt, wo ich schnell Geschäftsführer werden musste, Town-Hall-Meeting machen, du kannst in dem Punkt nicht zu viel kommunizieren. Wirklich vor die Mannschaft gehen, klare Worte, aber auch den Ausblick auf die positiven Themen und die immer wiederholen. Wenn du einen Benefit hast, die Kosten gehen runter, der Cash optimiert sich, in dem Punkt wirklich oft kommunizieren. Vielleicht auch mal, wir hatten Monitoreaufgaben, immer unsere, wir hatten mal 300 Maßnahmen kondensiert oder 52 an die Wand. Hey, das haben wir schon geschafft, das ist jetzt in so einem Ampeldiagramm schon umgesetzt. Beim Growth-Thema hast du meistens ja die Sache, du hast der Umsatz, Beispiel Corona-Zeit hatte ich mal Unternehmen, ist extrem durch die Decke gegangen, die kosten aber genauso. Da musst du halt schnell wieder reingehen und sagen, schön, ich lenke die Investitionen in richtige Bereiche, irgendwann dämpfe ich sie wieder ab, gegen alle Widerstände, weil ich einfach ein Risiko-Chancenprofil im Auge haben muss, wenn es wieder kippt, dass ich da genau schlussendlich gegen agieren kann. Das ist ein Grad, den muss man lernen, mit Leuten reden, erklären. Das meine ich genau. Du musst dann auf der, ich sag mal, auf der Straße sein, mit den Abteilungen zusammenbringen. Ich glaube, gefühlt ist immer gut. Der Finanzdar muss Counterpart sein, in Abteilungsleiter-Meetings da sitzen. Wenn man durchgeht, ist auch idealerweise protokollieren. Die einzelnen Themen sagen, warum machen wir etwas? Im HR-Bereich Kostenminimierung, aber auch Potenziale setzen, Abfindungslösung optimieren. Einkaufsoptimierung und. Genau mit einem Ziel untermauert, wer macht wann, was bis wann, was ist der Benefit? Aber guck mal hier, das haben wir damit erreicht. Also kurzum, den Sinn hervorheben des Ganzen.
Ja, ja,
wenn
ja.
du die Mitarbeiter nicht mitnimmst, die Basis des Ganzen, das ist eigentlich der Kernpunkt. Es ist schön, wenn die da oben haben was entschieden. Es muss runtergebrochen werden, klar gemacht werden, die Vision. Auch vielleicht nochmal klar gemacht werden, sorry, wenn wir jetzt nicht handeln, hat die Firma vielleicht keine Chance. Oder, wenn es so ist, du wächst massiv, ist immer super, wir reiten auf der Welle, aber wenn es sich dreht, den Leuten auch erklären, es kann ganz anders gehen. Corona ist weg oder andere Rüstungsindustrie, wenn das nicht mehr da ist. Automotive genauso, wenn der Bereich nicht mehr da ist, die Frage kommt, dann müssen wir immer sicher sein, wir haben noch genug Luft zum Atmen, wenn es abflacht. Der Finanzler ist ein Player von Good und Bad Times, natürlich immer klar, und das musst du kommunizieren lernen, glaube ich.
Ich hab ja ein neues Trainingsprogramm aufgesetzt, Black Belt in Finance Business Partnering, und ich hatte vor 2 Wochen ein Training und da ging es darum, dass ein Finanzler, ein Controller empathisch sein muss. Jetzt kann man sich auf den ersten Blick natürlich fragen, empathisch? Ich meine, die Finanzler stehen für Zahlen, Daten, Fakten. Und dann konnte ich aber im Training auch schon aufzeigen und sagen, hey, Empathie ist genau das, was du erzählst. Zuhören, Botschaften überbringen, Leute für sich oder für seine Veränderungen zu gewinnen oder auch für das, was war und vielleicht zukünftig nicht mehr gilt, trotzdem ein Stück weit Verständnis aufbringen und dadurch die Leute ja mitnehmen und veränderungswillig für Neues zu machen. Ne? Also ich glaube, Empathie ist auch eine ganz, ganz starke Kompetenz, die einen Finanzler schon beraten ist, die zu haben?
Absolut. Also es schadet generell nie, die zu haben, aber ein Finanzler per se, das meinte ich gerade, der weg vom alten Rollenbild als Vermittler, als empathischer Taktgeber, das ist essentiell. Ne? Da schaffst du den Hauptvorteil eines Unternehmens. Nicht nur einfach Zahlen rausschießen, ist doch ganz witzig. Wenn, man kann da mal reingehen. Ne? Wenn du irgendwo reingehst, hast du total netten Controller, die sind total klasse und Excel. Da fragst du mal, jetzt habe ich den Bericht, erzähl mal. Was sagt denn der jetzt aus? Hast du jetzt ganz wunderschön 3 Stunden gearbeitet, aber was bringt mir das jetzt? Also man kann, das ist ein Challenge. Ne? Und dann sieht man schon ganz schnell so, ja, aber das habe ich immer so gemacht. Ja, aber ne?
Ja.
Das ist immer ganz spannend. Ich glaube, du kannst dir irrsinniges Vertrauen erarbeiten, durch die Abteilung zu gehen, sich hinzusetzen, auch mal zu helfen, zu erklären. Die Leute sind interessiert daran. Ich glaube, es ist so ein Denken, ja, die sitzen da drüben, machen Finanzen, am Ende kommt dann Jahresbericht raus. Ja, das war vielleicht mal früher so, aber jetzt hast du Nachhaltigkeit, was uns auch bewegt, Nachhaltigkeitsberichterstattung. Da musst du mit den Leuten per se zusammenarbeiten, mit denen erklären, was kommt da rein. Und das ist ja nicht nur ein Schlagwort gewesen, was irgendwann durchkam, viele Unternehmen interessiert, Innovationsmanagement.
Oder KI jetzt. Die Themenbereiche sind so vielfältig, ne? Und ich glaube, der Finanzler oder der Controller von heute, der muss ein extrem breites Portfolio an Kompetenzen haben, was die Stelle oder die Funktion, glaube ich, unheimlich spannend macht. Und wenn man es schafft, seine Finanzexperten, seinen Controller dann auch richtig auszubilden oder diese Kompetenzen beizubringen, dann ist es eine richtige Bank für das Unternehmen. Da kann man richtig was reißen und nicht nur Dashboards, also bei weitem nicht nur.
Das ist der Spaß an dem Job, wenn man so im Studium das sieht. Ehrlicherweise, wenn man sagen, 10-20% von den Sachen, die ich damals gelernt habe, machst du in der Praxis wahrscheinlich wirklich oder das ist jetzt unwahrscheinlich, ist jetzt unfair, aber ne, gefühlt. Aber der Großteil, was ich dann gelernt habe, ist der psychologische Aspekt, wirklich mehr zu kommunizieren, agieren, rauszugehen. Das ist, glaube ich, der Hauptpunkt, der durch die Jahre, sei es als Berater, muss er per se mehr präsent sein. Dann Unternehmen verschiedene Wechseldinge orchestrieren, eher Einführung ERP-Systeme oder Nachhaltigkeitsberichte schreiben, wirklich auch mal, wo es klemmt, reinzugehen, eine komplette Restrukturierung durchzumachen. Dann merkst du eigentlich so, du musst per se agieren, weil es bringt nichts zu sagen, das kostenersparnis, rechnet mal aus, aber dann umsetzen, setzen in Bereiche rein. So, jetzt machen wir das auch mal. Ne? Also hart reinzugehen, aber beide Seiten, auch mal den Wachstumskurs mit zu modellieren und das auf eine fünftige Meile. Ich kann ja eine Zahl reinschreiben, schön, das ist auch nett, aber zu challengen. Das heißt, Vertriebsleiter mit seinem Team, so jetzt pro Kunde plane ich mal. Und wie mache ich das denn? Eine Zahl reinschreiben kann jeder, untermalt durch Zahlen, Daten, Fakten, wie du sagst. Und das kann ich auf einem aggressiven Kurs machen oder hinterfragen. Es kommt, ich weiß nicht, ob du das siehst, ist ja meistens so, die sagen, ja, ich weiß das gar nicht. Gerade Automotive oder in traditionellen Bereichen, ja, ich weiß ja gar nicht, was der Kunde will. Woher soll ich da jetzt einen Forecast machen? Keine Ahnung. Und dann merkst du, irgendwann wird das, da macht es Spaß, wenn die Leute an die Hand nimmst und sagen, so, jetzt, ich mache dir mal eine Idee, ein Konzept dahinter. Ein Gesprächskonzept Richtung Kunde auch mal, wie man anruft. Und dann merkst du irgendwann, ah, da kommt richtig Qualität rein. Du hast vielleicht massive so Ausschläge gehabt im Forecast, eine Planung, da merkst du, hey, das wird immer besser. Die Leute merken auch, das geht in die richtige Richtung. Wir haben Planbarkeit. Warum tun wir das? Nicht, weil wir jetzt einen schönen Bericht haben. Vertriebsreport für die Planung? Nein, weil dadurch auch entsprechend die Lagerhaltung optimiert werden kann, weil die Produktion genau Bescheid weiß. Wir haben jetzt nicht einen riesen Hochlauf, müssen Zeitarbeit reinstellen, sondern saubere, kondensierte Idee, wie dieses Unternehmen läuft. Und das ist dieses Prozess, wie du es gerade schon gesagt hast, prozessorientierte, generalistische Sichtweise, die der Finanzler halt reinbringen kann. Ne? Und das ist dann der enorme Benefit. Ne?
Klasse, Lars. Besser könnte ich es nicht zusammenfassen. Die Zeit läuft uns leider davon. Aber ich glaube, wir haben sehr, sehr viele Aspekte, spannende Aspekte aufzeigen können. Wir haben, glaube ich, den Mehrwert eines guten Controllers, gutes Finanzlers aufzeigen können. Also von daher, vielen Dank für deine Einsichten, für deine Perspektive. Ich fand's toll. Danke sehr.
Sehr gerne, absolut. Mir hat es riesen Spaß gemacht, Viktor. Und vielleicht bald wieder.
Auf jeden Fall. Mach's gut.
Schönen Tag dir, gell? Ciao, ciao.
Und das war Mendel Talks Finance. Vielen Dank, dass Sie uns begleitet haben. In jeder Episode bieten wir Ihnen tiefe Einblicke in die Strategien, Visionen und Innovationen, die die Finanzwelt von morgen prägen. Wir hoffen, Sie haben wertvolle Erkenntnisse dabei gewonnen. Wenn Sie Mendel Talks Finance abonnieren, bleiben Sie immer auf dem Laufenden. Wir sprechen mit hochkarätigen Gästen, die die Zukunft der Finanzwelt mitgestalten. Weitere Informationen finden Sie unter viktormendel.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zu unserer nächsten Folge von Mendel Talks Finance.